Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Wie immer mit dem Ayuvo aus dem Soundlab der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Ich habe heute einen Gast, nämlich Thomas Fricke. Hallo Thomas.
Hallo Ayuvo.
Hey ho. Lang ist's her, mal wieder eine Folge. Ich hatte schon mit Thomas neulich mal Hyperbandrauschen gemacht. Das ist die Radiosendung mit Podcast der Seabase. Zeitsouverän nachzuhören unter hybr.de. Das sei hier vielleicht den Hörern mal empfohlen, die sich für besondere Arten zukünftiger Technik interessieren. Ja, ich habe neulich auf der Gulasch-Programmiernacht des CCC einen dort nicht ausgestrahlten Vortrag gehalten vor einem kleineren Kreis von vielleicht, lass es 100 Personen gewesen sein, zum Thema Widerstand, weil mich immer mal wieder junge Menschen gefragt haben, so nach dem Motto, Opa, erzähl vom Krieg, wie war denn das damals und jetzt bricht ja hier demnächst der Faschismus aus und wir müssen doch hier irgendwie in den Widerstand und so. Und dann habe ich es für nötig gehalten, so aus den Erzählungen von Oma und Opa und ihren Verwandten mal so zu erzählen, wie das denn so war mit dem Widerstand. Das wollen wir heute auch mal tun, aber an einem spezifischen Beispiel, woraus man auch für heute was lernen kann, vor allem wenn die Widerstandsformen etwas mit logischen und elektronischen Strukturen zu tun haben. Und zwar reden wir über den Marquis, den französischen Widerstand von 1940 bis 1944 gegen die deutsche Besatzung in Frankreich und gegen die durchaus zahlreichen Kollaborateure und die Kollaborationsregierung in Vichy. Denn für diejenigen, die ihre Bildung nicht freiwillig vernachlässigen konnten, Frankreich wurde ja bekanntlich 1940 nur zum Teil von der deutschen Wehrmacht besetzt. Im anderen Teil regierte eine Regierung unter dem greisen Marschall Pétain. Unter dem Motto, was war das? Patrie, Familie und noch irgendwas. Also nichts mehr mit Fraternité, Egalité und so. Und kollaborierte eben vor sich hin, denn nicht nur, dass die Sowjetunion und das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg gemeinsam angefangen hatten, nein, der Nationalsozialismus war in ganz Europa durchaus nicht unpopulär und hatte überall so seine Freunde, so auch in Frankreich. So dass die armen Franzosen, die sich dann im Exil wiederfanden oder eben im noch nicht so richtig existierenden Untergrund erstmal sehen mussten, wie organisieren wir uns denn und was wollen wir eigentlich und was und wie geht das eigentlich alles. Es ging erstaunlich schnell. Im Mai 1940 hat Frankreich den Krieg verloren und im Herbst 1940 ging das bereits ernsthaft los und zwar gesteuert aus England. Und ich glaube, da fangen wir mal an, oder?
Ja, ich würde tatsächlich noch mal so ein zwei Sätze zur Vorgeschichte sagen. Der Zweite Weltkrieg wurde von Stalin ja mit angefangen. Sie haben sich ja Polen geteilt, was man dann hinterher unter alle Teppiche gekehrt hat. Gleichzeitig war auch der Spanische Bürgerkrieg vorher. Und den haben ja die Faschisten gewonnen mit Hilfe der Nazis. Was dann auch dazu geführt hat, dass während der Faschismus bekämpft wurde, hinter der Front Kommunisten auf Anarchisten geschossen haben. Das heißt, die Stimmung war eigentlich am Boden. Die Demokratien haben, muss man so sagen, die spanischen Demokraten komplett im Stich gelassen. Und die Grenze nach Frankreich war offen. Und dann überfiel also Deutschland und kurz danach auch die Sowjetunion Polen. Und die Westmächte haben Deutschland den Krieg erklärt, ohne dass sie, glaube ich, genau wussten, worauf sie sich einließen, weil richtig vorbereitet waren die Franzosen offensichtlich nicht.
Nee, obwohl sie die auf dem Papier gar nicht so schlecht gerüstet waren. Zu dem Kommunistendrama muss man noch erklären, dass die französischen Kommunisten selbstverständlich erstmal keinen Widerstand geleistet haben, weil die waren ja auf der Seite Stalins und Stalins war ja der Verbündete Hitlers. Das heißt, da dauerte es dann bis Sommer 41, bis die dann auch mal was im Widerstand machen durften. Also da sieht man schon, zunächst mal muss man beim Widerstand feststellen, wer leistet hier Widerstand und mit wem gegen wen, das muss man erstmal sortieren.
Genau, das wird sich sortieren. Wie du richtig sagtest, die Kommunisten erstmal passiv, bis eigentlich ja auf der Seite der Angreifer, was sie nicht unbedingt beliebt gemacht hat. Und gleichzeitig auch in Frankreich aus der katholischen Tradition, wie du es schon gesagt hattest, und mit Pétain, Familienwerte und diese ganze rechtsgerichtete, nicht republikanische Tradition vor der Französischen Revolution. Und ja, die Deutschen waren nicht bei jedem komplett unbeliebt. Haben dann ja auch die Propaganda später gemacht, ab 1941. Mhm. Wir sind das Bollwerk gegen den Bolschewismus. Das haben sie ja vielen Leuten erzählt. Sodass also die Situation erstmal unübersichtlich war. Gleichzeitig muss man sagen, Frankreich hat ungefähr seine halbe Flotte irgendwie gerettet und an die englische Flotte angeschlossen. Die andere Hälfte wurde mehr oder weniger versenkt. Da haben sich auch einige geschossen in Algier.
Die British Navy hat also durchaus der französischen Kollaborateursflotte eine Schlacht geliefert und sie versenkt, ja.
Ein paar Schiffe gab es aber noch und das war also wir haben also Anfang 1940 eine komplett unübersichtliche
Situation. Genau, also allgemeiner Verlust der Freund-Feind-Kennung, kann man wohl sagen. Und höchst individuell haben die Leute sich überlegt, okay, wofür und wogegen bin ich denn eigentlich? Man muss noch dazu sagen, der Staat, der da von der deutschen Wehrmacht erledigt wurde, die dritte französische Republik, hatte so ihre Mängel und war auch nicht besonders beliebt. Und auch der Versuch einer gemeinsamen Regierung von Sozialisten und Kommunisten Ende der 30er Jahre war, sagen wir mal, wenig gelungen. Es gab also auch riesenwirtschaftliche Probleme und anderes. So dass auf Deutsch gesagt, neben vielen anderen Problemen, eine Ursache wohl auch war, dass unter den Franzosen im wehrfähigen Alter eine ganze Menge Leute einfach keinen Bock mehr hatten. Und er insbesondere, nachdem die Niederlage dann nicht ganz so dramatisch ausgefallen war, wie manche befürchtet haben, man darf ja nicht vergessen, Millionen Franzosen waren erstmal auf der Flucht 1940, weil sie gedacht haben, oh Gott, nach Erstem Weltkrieg und Versailles und was nicht alles, jetzt kommen die Deutschen, jetzt werden sie es uns heimzahlen und uns alle, was weiß ich was, aufknüpfen. Also die Leute, die ein bisschen Geld hatten, die flohen dann nach Südfrankreich in ihre Ferienhäuser und so und stellten dann fest, so schlimm ist es wohl nicht und man hat sich wieder zurücksortiert. Also wie gesagt, es dauerte Monate, bis im Grunde so sich sowas zusammenstellte, wo man sagen könnte, okay, also wir sind jetzt jedenfalls irgendwie gegen die Besatzung Frankreichs und ist die Frage, mit wem zusammen können wir uns denn nun worauf einigen?
Genau, also die haben sich durchaus arrangiert. Die Deutschen waren relativ freundlich, außer natürlich zu den Juden. Die haben sie dann irgendwie versucht zu erfassen erstmal.
Und ab 1941 auch zu den Kommunisten. Die waren auch der Extrafeind.
Genau, also am 21. Juni 1941, Überfall auf die Sowjetunion.
Ging es plötzlich andersrum.
Und plötzlich musste sich alles neu sortieren. Man musste bedenken, bis dahin war auch Großbritannien mit der Sowjetunion im Krieg. Und jetzt hat sich die Lage dann komplett anders sortiert.
Ja, es war schwierig. Und du hast völlig recht, so die verfolgten Minderheiten, nicht? Auch in Frankreich war die Zahl der Juden insbesondere eine deutlich sechsstellige Zahl. Ähnlich wie in Deutschland waren das nicht viele. Aber ja, Pech hatten sie trotzdem, denn wenn die Nazis sonst auf nichts geachtet haben, dann darauf, dass die Kollaborateure in Vichy und Umgebung bitteschön die Juden irgendwie mal auszusortieren hätten. Was Gott sei Dank nicht so einfach war wie in Holland, wo es zentrale Register für alles gab und Holleritmaschinen. Also man konnte sich in Frankreich auch eine Weile verkrümeln. Genau.
Holleritmaschinen, Watson, Chef von IBM, nach dem ist der Watson benannt, hat da unglaublich viel Geld mit verdient für IBM und ob ich da eine künstliche Intelligenz nachbenennen würde, bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber ja, so ist das eben. Die Leute vergessen.
Die Leute vergessen, und das ist auch irgendwie eine Gnade, aber das ist auch da wird auch ganz viel unter ganz viele Teppiche gekehrt.
Ja, na klar, das sehe ich jetzt immer wieder, wenn ich so, wie soll ich sagen, von linker und durchaus friedensbewegter Seite mal so gefragt werde, was ich denn zu dem ganzen Russland und Ukraine sonst wie Problem denke. Da sage ich gar nicht so viel Meinung, da komme ich einfach mit Fakten, die man damals, als ich klein war, noch wusste, als der Krieg erst 20, 25 Jahre vorbei war. Und dann sorgt das schon für, wie soll ich sagen, Veränderung von Meinungen. White. Also die Franzosen mussten sich sortieren. Das ist ja zunächst mal nicht ganz einfach. Also Internet haben wir nicht, aber ansonsten haben wir einen Staat, wo es Telefone, Fernschreiber und ein Postsystem gibt.
Und es gab Radio.
Und es gab Radio. Und überhaupt drahtlose Nachrichtenübermittlung. Das ist sehr wichtig.
Ja, ne, es gab damals die ersten Funker, die waren also durchaus Spezialisten. Das kann man durchaus mit den Hackern heutzutage vergleichen. Und es gab natürlich die BBC und die Engländer haben dann verschlüsselte Nachrichten mit Botschaften gesendet, um zum Beispiel Lufttransporte an zu kündigen. Das führte dann dazu, dass irgendwie Flugzeuge mit Fallschirmen oder sogar Lastensegler geschickt wurden und die mussten natürlich entgegengenommen werden, bevor die Besatzer das alles aufdecken konnten.
Genau, also das weit gestreckte, durchaus weitläufige Land Frankreich mal ebenso zu besetzen, ist gar nicht so einfach, da brauchst du eine Menge Leute. Und man kann also durchaus in den doch recht ländlichen Gegenden mit guter Ortskenntnis relativ problemlos mal eine Rollbahn anlegen, ohne dass das gleich irgendwem auffällt.
Ne? Genau, es gab kleine Flugzeuge, die kamen mit 600 Meter Rollbahnen aus, die waren auch relativ unauffällig. Da sind dann auch mehrfach Leute von der Resistance abgesprungen oder sogar hingeflogen.
Oder abgeholt worden.
Wenn sie dann mit Fallschirm abgeworfen wurden und nicht wieder rauskommen, mussten sie über den Umweg Spanien, die Grenze nach Spanien war ja offen. Und Portugal wieder nach London und das Ganze ging dann.
Dauerte also, alles was länger, hatte eine gewisse Latenz.
Dauerte länger, aber persönliche Kontakte waren wichtig. Man hat sich also auch tatsächlich mindestens einmal komplett getroffen, alle Leute im Widerstand. Und ja.
Ja, genau, über damalige Nachrichtentechnik. Ich habe in dem Buch, was du mir vorab zu lesen gegeben hast, mit Vergnügen gelesen, dass ein aus England eingeflogener französischer Agent der freien French Intelligence oder wie sie hießen, tatsächlich auch den riesen Umweg über Portugal zurücknehmen musste, um seine Erkundungsergebnisse zu übermitteln, weil die Deutschen dummerweise seine Brieftauben gefunden hatten, die er sonst benutzt hätte.
Am Anfang auch Brieftauben, aber Brieftauben sind so ziemlich das Schlimmste.
Es gibt doch ein RFC für Brieftauben, nicht wahr?
Es gibt ein RFC für Brieftauben, aber es gab noch kein TCP-IP-Protokoll und Brieftauben sind doch etwas unhandlicher als Faxe.
Ja, also wie gesagt, die Brieftaube kam auch ins Spiel, aber hatte so ihre Mängel, wie man daran sah. Genau. Ja, okay, aber sie konnten sich also tatsächlich irgendwie organisieren und konnten sich in einem Kreis zusammensetzen, wo sie davon ausgingen, dass da niemand dabei sitzt, der eigentlich für jemand anders da sitzt.
Das haben sie tatsächlich sichergestellt. Natürlich sind einzelne Leute aufgeflogen, was man wohl, wenn man Widerstand ruft, berücksichtigen muss. Das hat einige sehr üble Opfer gegeben. Das heißt, die Nazis waren nicht zimperlich und haben die Leute gefoltert. Jean Moulin, also der Chef der ganzen Widerstandsgruppen, ist irgendwann eingekreist und erwischt worden und so stark gefoltert worden, dass er auf dem Weg nach Deutschland verstorben ist. Aber er hat nicht geredet. Das heißt, wenn ihr von Widerstand träumt, dann macht euch vorher klar, wie ihr euch organisiert und wie lange ihr durchhaltet.
Und dass nicht alle von euch das überleben werden.
Und das ist kein romantischer Spaß. In Italien hatten die Widerständler die Verabredung, wahrscheinlich auch in Frankreich, sie mussten 24 Stunden durchhalten. Dann mussten die anderen mitkriegen, dass jemand gefasst worden ist und dann konnten sie reden. Aber auch nur im begrenzten Maße. Das ist der Teil, der, glaube ich, den höchsten persönlichen Einsatz erfordert. Wir hatten ja in unserem letzten Podcast bei deinem
Hyperbandrauschen
hatten wir ja das CIA-Widerstandshandbuch. Das ist ja für die harmlosen Fälle, ne? Da leiste ich so ein bisschen.
Das ist der passive Widerstand. Das
ist der passive Widerstand. Da mache ich so ein bisschen langsamer und da frage ich immer zurück. Das ist hier wirklich der Widerstand, wo Waffen geliefert werden, wo Waffen auch erbeutet werden.
Wo Codes wichtig sind und Verschlüsselung. Nicht? Auch damals nicht die sagenhafte Enigma der Wehrmacht war, glaube ich, so analog einer 64-Bit-Verschlüsselung oder sowas. Das war dann schon die Hightech. Ansonsten hatte man eben Codebücher, wie in der guten alten Zeit. Da musste man halt eine spezielle Ausgabe eines speziellen klassischen Buches haben und dann wissen, was auf Seite 364 das fünfte Wort ist und so.
Genau, oder man hat einfach Sachen ausgemacht, dass man sich, also die Widerstandsleute haben sich nach französischen U-Bahnen oder Pariser U-Bahnen benannt.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Und dann,
Austerlitz.
Dann haben sie sich dementsprechend vorgestellt. Und ich glaube, das Wichtigste, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich selbst aufgeteilt in kleinste Gruppen, die sogenannten Sixes, also fünf Männer und ein Anführer. Mhm. Und dann die nächste größere Einheit waren die 30er. Mhm. 5 Gruppen von 6 und dann noch ein Anführer der gesamten 30er und dann die 100er, also 3 von diesen 30er Gruppen und dann noch ein bisschen Overhead, Adjutant und Verbindungsagenten und so mhm. konnte man dann kleinteilig steuern. Das heißt, die Organisation war tatsächlich so aufgesetzt, wenn kleinere Gruppen verloren gingen, mhm. war der Gesamtwiderstand nicht gefährdet, aber natürlich gab es dann Lücken.
Mhm. Und Sie hatten keine asymmetrische Verschlüsselung, nicht? Heute würde zumindest unser einer, keine Ahnung, was mit der normalen Post kleine SD-Karten schicken mit verschlüsselten Dingen oder so.
Das wäre sicherlich noch ein eigenes Thema. Aber im mhm. Grunde ist das, was Sie da gemacht haben, so etwas Ähnliches, was man heute versucht, mit Zero Trust nachzubilden. Ich muss nicht dem ganzen Team vertrauen, mhm. dann geht eben mal was schief, aber mhm. Das hat dann seine Grenzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie stark dieser Vergleich hinkt, aber das ist tatsächlich etwas, was auch Schwächen hat, wenn ich nämlich an die Organisation rankomme und da lange noch mitlesen kann, dann kann ich natürlich auch größere Zellen hochnehmen.
Ja, das kennt man aus späteren Beispielen so von der Stasi aus Ost-Berlin, die hätte irgendwann so manche Oppositionsgruppe per Mehrheitsbeschluss auflösen können. Das ist den Franzosen natürlich auch passiert, zumal ja auch Leute ihre Meinung ändern können. Also aus jemandem, der 2 Jahre lang begeistert mitmacht, kann ja dann im dritten Jahr jemand werden, der meint, vielleicht doch keine so gute Idee.
Hm. Ja, also es gab eher die umgekehrte Richtung, dass die mhm. Leute sich eher radikalisiert haben, also von neutral oder irgendwie ja abwartend dann umgestellt haben auf wir bekämpfen die Deutschen jetzt wirklich mit aller Kraft. Mhm. Und das hat auch dann seine Gründe in dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion. Mhm. Weil dann sind nämlich noch weitere Dinge passiert, nämlich mhm. nicht nur, dass die Kommunisten jetzt auf einmal mit ins Boot
mitgemacht haben
mhm. und die waren gut organisiert, mhm. sondern dass nach Stalingrad auch Befehle kamen, dass dann in Frankreich Arbeitskräfte zu rekrutieren und mhm. ins Reich zu schicken seien. Das mhm. betraf 250.000 Leute, mhm. meistens Schulabgänger, also mhm. jüngere Leute. Und die wurden dann natürlich sehr hellhörig, wenn ich jetzt die Wahl habe, in die Wälder zu gehen oder zu mhm. deportiert zu werden in ein Feindesland, mhm. ist die Entscheidung nicht mehr ganz so einfach. Ja,
wobei auch die war, das hat mir zufällig in Nordfrankreich mal jemand erzählt, der noch dabei war vor langer Zeit. Muss man ein bisschen ausholen, aber wir sind ja im Podcast. In der Tat, dieser Arbeitseinsatz im Reich, der war so doppelgesichtig. Der war einerseits zwangsweise, aber auch mit viel Geld, so Lockangebote, so ein bisschen wie die Russen das jetzt mit der Ukraine machen. Aber er war auch, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitisch in Frankreich bei der offiziellen Regierung, bei den Kollaborateuren nicht so ungern gesehen. Man muss ein bisschen ausholen. Also der Erste Weltkrieg hat ja Nordfrankreich gewaltig zerstört. Man hätte jetzt denken sollen, dass mit dem ganzen Geld, was Frankreich während der Zeit der Weimarer Republik an Reparationen aufgrund des Versailler Vertrages erhalten hat, dass es problemlos möglich gewesen sein sollte, die ganzen Städte und Dörfer da in Nordfrankreich wieder aufzubauen. Mitnichten, also es gibt zum Beispiel Fotos einer Zeppelin-Weltreise von 1928, wo sie auch über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs fahren mit ihrem Zeppelin und feststellen, hier ist irgendwie überhaupt nichts wieder aufgebaut. Also die Franzosen haben dieses ganze Geld nicht so richtig auf die Straße gekriegt und es war immer noch eine Menge kaputt. Und um nun, wie soll ich sagen, die vielen ja auch arbeitslosen französischen Jugendlichen irgendwie zu beschäftigen, gab es dann seitens der offiziellen Regierung dann auch so die Initiativen, dass die Jugendlichen eben zum Arbeitseinsatz nach Nordfrankreich geschickt wurden, um endlich mal die ganzen kaputten Städte wieder aufzubauen. Das wurde dann propagandistisch ein bisschen verbrämt, als naja, die Deutschen nicht, die helfen uns jetzt mal, wir wollen das doch hinter uns lassen und bauen auf und so weiter. Naja, das Ergebnis war, dass 1944 die Amerikaner das Ganze wieder kaputt gemacht haben und es danach ohne Geld aus Deutschland wieder aufgebaut werden musste. Aber das ist eine andere Geschichte. Will sagen, bei so einer Besatzung hast du ja auch das Problem, dass du Jahrgänge von immerhin Zehntausenden pro Jahrgang von Jugendlichen hast, die du irgendwie beschäftigen musst. Denn massive Jugendarbeitslosigkeit hätte natürlich erst recht zu Langeweile und Widerstand und Frust geführt. Und der offizielle Widerstand musste sich ja anfangs zumindest auch noch damit rumschlagen, dass Leute spontan ihrem Unmut über die Gesamtsituation Ausdruck verliehen und einfach mal in irgendeinem Bahnhof irgendeinen deutschen Offizier niederschossen oder so, was natürlich richtig Ärger gab und die, wie soll ich sagen, professionellen Widerständler natürlich erstmal an der Arbeit hinderte. Also, wie gesagt, wer vertraut wem, wer mit wem gegen wen und auf welchem Professionalitätsgrad und mit oder ohne Unterstützung aus dem Ausland, immerhin hatten die Franzosen noch in England, ne, so ein paar ja, hatten sie immerhin so ein paar Möglichkeiten, aber zum guten Schluss musste man darauf hoffen, dass es irgendwie gut ging und man konnte halt nicht öffentlich kommunizieren. Ich weiß gar nicht, die BBC hat auf Französisch gesendet, also hatten die Widerständler die Möglichkeit, über die BBC so ganz Frankreich zu erreichen?
Es gab Codes, die wurden bekannt gegeben.
Ja, aber ich meine so propagandistisch, so wie die BBC deutschsprachige Sendungen hatte und einfach ganz Deutschland.
Auf jeden Fall, also
sowas gab's.
Mhm. Und in Deutschland, sie haben ja sogar Deutschland erreicht.
Ja, und Frankreich, weiß nicht, zumindest die nördliche Hälfte wahrscheinlich auch.
Ne? Und de Gaulle hat auch die weiter entfernten Sachen. De Gaulle hat da also für gesorgt, dass der ganze Laden zusammenbleibt. Und tatsächlich war es wirklich so, der Anspruch von de Gaulle war, dass er das zentralistisch kontrollieren wollte und auch musste. Mhm. Und die lokalen Gruppen waren eigentlich überengagiert, wie du schon sagtest. Die haben dann einfach losgeschlagen bei jeder Gelegenheit. Und dann gab es massiven Druck von Seiten der Deutschen, also pro Verletzten wurden 3 Leute hingerichtet, pro Toten 10 und dann gab es auch die ersten größeren Massaker, sodass also die Hauptaufgabe dann zeitweilig darin bestand, aufzupassen, dass sie alle für den Tag, den D-Day zurückgehalten wurden und dann koordiniert loszuschlagen. Und das wurde dann auch mit Hilfe der Amerikaner gemacht. Also die Amerikaner haben auch massiv mit ihren Bombern auch Material abgeworfen. Das war also nicht zu unterschätzen. Und was man auch sieht, ist, man kann auch U-Boote als Truppentransporter einsetzen. Also ein U-Boot von Algerien hat hunderte von Leuten nach Korsika gebracht.
Hunderte. Das muss aber sehr eng gewesen sein.
Es war sehr eng und die wurden dann halt eingesetzt, haben dann sich mit der lokalen Bevölkerung verbündet und die Deutschen angegriffen. Und weil das alles nicht so gut koordiniert war, haben sie einen Tag zu früh angegriffen und die Amerikaner haben dann nochmal bombardiert. Also das war nicht so wirklich ein Spaziergang in der Hinsicht, dass man sagen konnte, hurra, wir machen jetzt mal Widerstand und dann wird das schon gut und wir sind alle Helden. Nee, das ist hat auch tatsächlich wirklich dazu geführt, bei fehlerhafter Kommunikation, wenn die Bevölkerung nicht gewarnt werden konnte, dann wurde auch mit Friendly Fire mal so bombardiert, dass es viele Tote auf französischer Seite gab. Die Franzosen haben das ausgehalten. Aber es war natürlich dann auch von deutschen Propaganda her eine Sache, die ausgenutzt wurde. So mit dem Motto, das ist nicht das, was ihr wollt. Ne? Und
Collateral Damage in jeder Hinsicht. Ne? Es gibt keine unschuldigen Zivilisten oder wie das heißt. Ja. Das gab es in der Tat auf allen Seiten. Auch das ist sicherlich ein Punkt. Du kannst dreimal gegen deine Regierung sein. Das nützt dir gar nichts, wenn du in deinem improvisierten Bombenkeller sitzt und eben bombardiert wirst. Mitgehangen, mitgefangen. Das galt damals für viele. Aber wir reden ja hier von Frankreich. Die Situation war schon etwas komplizierter und die Freund-Feind-Kennung auch, denn wie gesagt, getrennte politische Lager. Eine offizielle eigene Regierung, die mit den Besatzern kollaboriert, aber auch nur zum Teil. Leute, die behaupten, dass sie nur zum Schein mitmachen, aber vielleicht nicht oder vielleicht doch, man weiß es nicht so genau. Naja, da wird die Sache unübersichtlich. Und dann natürlich ganz große Schwierigkeiten, was machen wir denn nun, wenn der Krieg vorbei ist? Da hatte man ja nun sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Das ist richtig.
Die natürlich immer wichtiger werden, je näher das Kriegsende zu nahen scheint. Denn ob das passiert, wusste man ja auch nicht. Also der D-Day kam dann doch irgendwie überraschend. Und auch in Deutschland, also Oma und Opa haben mir erzählt, so im Januar 45 wusste noch niemand, dass der Krieg in ein paar Monaten um ist. Keineswegs. Hätte auch noch dauern können.
Das ist ein eigenes Kapitel, wie die Briten das vorbereitet haben. Mhm. Aber hier für den Marquis bedeutet das, dass sie sich halt, die haben Waffenlager angelegt, sie haben trainiert und geübt. Mhm. Sie haben vorsichtig auch gesehen, sie haben alles ausspioniert, sie wussten also, welche Transporte waren, welche Kraftwerke. Mhm. Sie haben zwischendurch auch Kraftwerke angegriffen, aber nicht unbedingt, oder Eisenbahn, aber nicht unbedingt in dieser Heftigkeit. Mhm. Und dann mit dem D-Day kam halt die Unterstützung von der Flotte, von mit der Luftüberlegenheit der Engländer und Amerikaner und natürlich gingen dann auch die Angriffe los im Land. Das hat die Deutschen so massiv unter Druck gesetzt, dass sie sich schrittweise zurückgezogen haben und dann auch teilweise kapituliert haben. Ne?
Mhm. Klar, weil man dann irgendwann völlig weit abgeschnitten von eigenen Truppen war, was wollte man großartig machen? Aber auch da, also das müssen wirklich sehr, sehr unangenehme Wochen gewesen sein im Sommer 1944, irgendwo in der völlig toten Provinz Zentralfrankreichs, wussten die Leute wochenlang überhaupt nicht, was jetzt eigentlich Phase ist. Ne?
Genau, also es war auch schwierig von der Ernährungssituation. Also du kannst dich natürlich mit ein paar tausend Leuten in einem Wald nur bedingt gut ernähren. Die Landbevölkerung war zwar auf ihrer Seite, aber die hat auch nicht unendlich viele Ressourcen gehabt. Vieles mussten sie auch abgeben. Das war also alles schwierig und als es dann losging, ja, da war auch der Zweifel, wie schnell geht es los? Müssen wir auch sehen, es hat ähnliche Aktionen auch in Holland gegeben. Das ist, wenn man mal mit dem Fahrrad von Münster nach Amsterdam fährt, kommt man durch Arnheim. Und da gab es eine große Airborne-Landeoperation der Alliierten und die ist komplett schiefgegangen.
Ja, das gab es eben auch, genau. Also es war keineswegs so, dass man jetzt davon ausgehen konnte, okay, so morgen kommt der Amerikaner und danach sind wir hier befreit oder nicht mehr besetzt oder so. Das konnte auch schon mal hin und her gehen und man wusste halt nicht so genau. Ja.
Ja, und dann in den Ardennen gab es ja die Gegenoffensive, die an, ich glaube, Treibstoffmangel eingegangen ist.
Glaube ja, irgendwie sowas.
Mit den überdimensionierten Panzern, die dann einfach zu viel Benzin oder Diesel verbraucht haben. Also das sind durchaus Sachen, wo man in einer komplett unübersichtlichen Situation ist. Man weiß nicht, welche Verbündeten kommen wirklich mit einem zusammen. Wer ist wirklich, auf wen kann ich mich hundertprozentig verlassen? Das hat sich im Laufe der Widerstandsaktion deutlich verbessert, sodass dann auch Vertrauen gewonnen wurde, dass auch sich Kommunisten, also auch dann demokratischen christlichen Parteien untergeordnet haben, obwohl sie die Mehrheit hätten haben können, haben gesagt, wenn ihr uns sonst nicht vertraut, wir regeln das hinterher, was dann auch dazu geführt hat, dass die Kommunistische Partei Frankreichs nach dem Krieg in der ersten Regierung auch war. So viel Vertrauen hat das Ganze dann gebildet. Dass die Leute kannten sich, die haben miteinander gekämpft. Das ist also durchaus etwas, was uns zeigt, in diesem Fall muss man auch mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man nicht hundertprozentig auf einer Linie ist, aber
das ist ja noch milde ausgedrückt. Also es haben doch Leute zusammengearbeitet, die sich vorher nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gegönnt haben. Und mal ist es gut gegangen und mal nicht. Wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, in der Tat, du sagst Zero Trust, also man muss sozusagen Systeme bauen, wo man möglichst wenig Vertrauen entgegenbringen muss, um mitzumachen. Und man muss sozusagen, wie heißt das, compartmentalized, also man muss so wasserdichte Schotten einführen bei Informationen, wer was weiß, nicht?
Genau.
Heute würde man vielleicht hierarchische Schlüssel oder sowas haben für Informationen, irgendwie
so,
sowas.
So Schotten, ne?
Ja.
Auf dem, wie auf einem Boot, dass sich ein Schaden nicht beliebig ausbreitet.
Genau, nicht beliebig ausbreitet, genau. Ungefähr so.
Also das ist klar, tatsächlich Organisationen wie die Mafia machen sowas auch.
Genau, die haben ja heutzutage Internet, da wird sowas dann eben abgebildet, ne?
Man kann das auch mit dem, ja, das wäre ein eigener Vortrag, da müsste man sich überlegen, wie würden wir das heute machen mit Internetmitteln, wenn wir heute im Widerstand wären.
Ja, vor allem, was würde man machen? Es geht ja nicht um Besatzer oder sonst irgendwas. Man würde wahrscheinlich versuchen, also A, ungehinderten Informationsfluss, bisschen Propaganda für die Öffentlichkeit und ansonsten Aufdecken von Korruption und Machtstrukturen, was solche Systeme ja immer so mit sich bringen. Das würde man wahrscheinlich machen. Sozusagen die Darknet-Seite mit den neuesten Nachrichten aus dem Regierungsuntergrund oder so, keine Ahnung.
Ja, das ist die Frage, ob das Darknet denn das Richtige wäre.
Na, oder es sowas gibt, in
gibt,
der Art.
Es gibt inzwischen fluide Netze mit schnell wechselnden DNS-Adressen.
Ja, also es gibt mehrere Untergeschosse des Internets, aber reden wir mal vom ersten, ja genau.
Ja, und das Tor- oder Onion-Netzwerk, das ist vielleicht zu einfach zu übernehmen, wenn man zu viele
Nodes hat. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, der Faschismus ausbricht. Andererseits, in anderen Ländern ist es immer noch einfach. Die Russen oder die Iraner schaffen es immer noch nicht, den Gebrauch von VPNs so flächendeckend abzustellen.
Richtig.
Also schon mit relativ einfacher Technologie, die im Einzelfall auch verfolgbar und ist und so weiter. Schon damit kann man so einem Regime echte Kopfschmerzen machen.
Was an was ich immer denke, ist, du kannst zum Beispiel sowas wie HTTPS nicht komplett abschalten. Und es gibt ein Apache-Modul für den Webserver, wo du SSH über HTTPS machen kannst. Das heißt, wenn du über geschäftsmäßig nicht abschaltbare Protokolle deine Tunnel legen kannst, dann kann praktisch jeder so einen Tunnel
erzeugen. Ja, also man würde sicherlich Möglichkeiten finden, gar keine Frage. Andererseits zeigen uns auch andere Beispiele, wie zum Beispiel jetzt Weißrussland, durchaus, dass man auch bei Vorhandensein sehr guten Internets und sehr guter Internetkenntnisse bei den Leuten, die mit der Regierung nicht einverstanden sind, trotzdem einen sehr effektiven Layer in der Real World von Repression auf das alles legen kann. Also ich traf am Anfang des Ukraine-Krieges auf einer Veranstaltung des CCC Repräsentanten der weißrussischen Eisenbahnpartisanen und die erzählten mir, dass sie also äußerst analog vor sich gingen, nämlich mit Hilfe des analogen Bahntelefonnetzes und irgendwelcher Codewort-Tabellen oder so. Nix Internet.
Das geht sicher noch. Da findet sich sicher noch Infrastruktur, die man nicht abschalten kann.
Und die Jungs leisten so diesen passiven Widerstand, den du geschildert hast, so nicht CIA Field Manual. Wir werden es verlinken in den Shownotes. Die füllen halt nicht ganz genug Öl in die Diesel-Lok und machen irgendwie auch sonst bürokratische Hindernisse, stellen überall Nachfragen, heften Dinge auf einer falschen Stelle ab, was halt so im CIA-Fieldbuch steht. Denkt euch den unangenehmsten, das unangenehmste Member in eurem Hackspace, was ständig irgendwie quiruliert, und stellt euch einen Betrieb vor aus lauter solchen Leuten. Das hat man sich da quasi vorgestellt.
Ja, es ist vielleicht, jetzt, wenn man sich das anguckt, wie sich das organisieren wird. Am Anfang kommt man damit sicherlich durch, wenn man namentlich bekannt ist. Die Leute in Weißrussland, die gehen natürlich in der weißrussischen Bevölkerung unter.
Naja, vor allem die machen das, was man jetzt wahrscheinlich auch machen müsste. Der Staat hat ja heutzutage eine relativ genaue Übersicht, wen es wo gibt, wer wo wohnt. Also jedenfalls so bei der angeblich unbescholtenen Zivilbevölkerung. Also man wird sein offizielles Leben weiterführen müssen, wenn man nicht ein ganz fragwürdiges Subjekt ist und ansonsten was anderes tun, nicht?
Ja, ein großer Teil im Widerstand, eine wichtige Aufgabe war auch, falsche Papiere zu generieren.
Genau.
Bis zum Kriegseintritt der Amerikaner konnte man mit amerikanischen Pässen noch von Frankreich nach England fahren.
Stimmt.
Das ist immer noch wichtig. Und wenn ich mir den Stand unserer Identifizierung in der Digitalisierung angucke, ich glaube, ich habe jetzt die Woche für irgendwie einen Antrag auf Wärmepumpen 4 Authentifizierungsmöglichkeiten und alle waren sie kaputt kennengelernt. Da ist sicherlich etwas, ob das mit der EU-ID dann so bleiben wird oder ob wir dann alle identifizierbar sind, wissen wir nicht.
Nö, schwer zu sagen.
Aber
jedenfalls war das eine eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass viele europäische Länder deswegen eben keine eindeutigen Identifizierungsmerkmale für ihre Bürger hatten. Tatsächlich, also auch Deutschland hatte bis zur Einführung der Tax Identification Number TIN keine Personenkennziffer. Die DDR hatte eine, Westdeutschland nicht. Viele andere Länder auch nicht, aus Prinzip nicht.
Jetzt haben wir wieder eine und wir haben dank der IATA, also der Luftfahrtorganisation, haben wir auch Fingerabdrücke in allen Dokumenten. Niemand von uns braucht Fingerabdrücke in seinem Personalausweis. Aber wenn ich grenzüberschreitenden Luftverkehr machen will, vielleicht irgendwann auch Bahnverkehr, dann ist es natürlich nur möglich, mit Fingerabdrücken sowas zu machen. Das ist ein Ding, ja, für das bisschen Komfort, was wir beim Reisen haben, dass wir auch vielleicht schneller einchecken können.
Das ist sicherlich eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Front in Zukunft. Also damals in Frankreich in der Tat konnte der geschickte Passfälscher mit seinem Nerdlabor im Keller erstaunlich gute Papiere aller Art herstellen. Und die waren ja mangels allgegenwärtiger zentraler Register auch nicht so leicht rauszufinden. Also das ist ja immer die Frage, wie man das organisiert. Du kannst hochgradig komplizierte Papiere machen mit Hologrammen und sonst was. Du kannst auch sehr einfache Papiere machen, aber ein leicht zugängliches Register schaffen. Also was weiß ich was, ich war mal in fremden Staaten in so kerntechnischen Anlagen, da kriegte ich so ein lächerliches, dünnes, grünes Papier mit einem eingehefteten Foto und ein paar Gummistempel, das war noch laminiert. Das war nicht das Problem. Das Problem war, die Dinger waren nummeriert und überall konnte man rauskriegen, ob diese Nummer existiert und zu wem sie denn gehört. Also das ist eben immer die Frage. Nicht immer muss die Urkunde besonders gut sein. Aber damals hatte man eben die Möglichkeit nicht, sondern damals war es eben durchaus möglich und Personalpapiere galten noch ein bisschen länger. Ja, eben in echten Pässen die Bilder auszutauschen und sowas alles. Ne?
Genau, mit liebevoller Kleinarbeit. Also
Stempel fälschen.
Grafiker, das gab so spezielle grafische Berufe, die waren dann auch sehr einfach auf Stempelfälscher und Passfälscher umzuschulen.
Ja.
Auch darüber gibt es eine ganze Reihe von Filmen.
Ja, natürlich. Also die Nerds haben damals auch ihre Beschäftigung gefunden, ganz ohne Zweifel.
Ja, und zweitwichtig ist, also wie wir schon mit den VPNs gesagt haben, Kommunikation muss aufrechterhalten werden. Man kann da alles Mögliche machen. Können wir jetzt spekulieren, aber Darknet-artige Konstruktionen, nicht unbedingt Onion-Protokoll, vielleicht andere Protokolle sind möglich. Dann gibt es auch immer noch Telefonnummern, gemeinsame Telefonnummern, die Telekommunisten haben es geschafft, auch in Syrien zu Aufstandszeiten kostenlose Telefonverbindungen
zustande zu bringen. Stimmt. Man braucht da gar nicht so viel Bandbreite. Ne? Und war es nicht auch in Ägypten so beim arabischen Frühling, dass sie das mit Faxnummern gemacht haben oder so?
Es gibt viele Möglichkeiten. Man muss sich an der Stelle nur organisieren. Also das ist ein wichtiger Teil, vielleicht auch alte Protokolle, vielleicht auch das letzte Fax irgendwo.
Auch nicht das letzte, das wird es doch immer geben. Also bei den Ägyptern war das so, dass irgendwelche Exilgruppen in Deutschland zum Beispiel sämtliche ägyptischen Touristenhotels, die natürlich Faxe haben mussten, mit Propaganda geflutet haben per Fax von Deutschland aus. Das konnten die auch nicht ausmachen. Also, ne? Wie du sagst, es gibt so Infrastruktur, das kann sich keiner leisten, die auszumachen. Man kann HTTPS ausmachen geht auch nicht. Also, ne? Sowas Ähnliches funktioniert da wahrscheinlich auch. Die Amateurfunker kommen wahrscheinlich zu völlig neuen Ehren und würden dann wahrscheinlich auch mal verschlüsselt funken, was sie ja sonst nicht dürfen. So, steganografische Bilder oder sowas.
Steganografie, genau. Relativ wenig Informationen in großen Bildern. Also man kann sicherlich in YouTube-Videos
enorme Mengen an
steganografischen Daten unterbringen oder wenn PeerTube kommt oder auf Facebook oder sonst wo in Fotos Dinge verstecken, von denen niemand weiß, dass sie da sind.
Genau. Also Kommunikation. Das sieht man eigentlich überall auf der Welt. So die allerletzte Hilfe ist dann tatsächlich so der große rote Internet-Aus-Button. Aber selbst den kann man nicht unbegrenzt lange drücken, sieht man jetzt im Iran nicht. So ein paar Tage geht das mal, aber dann wird's schwierig. Das ist ja auch interessant irgendwie. Ja.
Internet aus heißt, heutzutage ist deine Lieferkette ist auch aus.
Genau.
Das heißt, in einer Woche gehen dir die Nahrungsmittel aus.
Ja, genau. Also Internet aus ist gar nicht so einfach. Seid beruhigt.
Und da praktisch Huckepack irgendwas drüber zu jagen. Schlimmstenfalls geht man an den nächsten Supermarkt, der wird immer offen gehalten irgendwie. Und dann bilden sich an der Supermarktkasse, keine Ahnung, Leute, die da merkwürdige kleine Geräte noch in das Supermarktnetz einbauen. Und darüber könnte man auch kommunizieren. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie man dann auch Firmennetze irgendwie ausnutzen könnte. Und dann Huckepack das Ganze.
Genau. Also so, nicht, es wäre anders, aber dann doch wieder ähnlich. Also auch heute würde man mit der Technik von heute sicherlich Möglichkeiten finden, um ja einmal untereinander zu kommunizieren, sich zu identifizieren, möglicherweise auch Wertgegenstände elektronischer Art von A nach B zu bringen, gegnerische Kommunikation, aber auch einfach das, was so eine miese Diktatur so mit sich bringt, Korruption und ähnliches, eben aufzudecken, Dinge zu doxen, zu publizieren und natürlich auch Propaganda, ne? Also so wie im Original George Orwell-Film, so wo dann irgendwie der große Bruder in seinem großen Fernseher irgendwie abgelöst wird durch wen anders, nicht so?
Genau, das ist sicherlich etwas, was man dann hinbekommt, also hier Werbetafeln zu hacken, sollte jetzt nicht wirklich unmöglich sein. Das wird in den USA regelmäßig gemacht.
Stimmt, ist ja jetzt auch ein ganz großes Ding, gerade in Zeiten von Trump und Umgebung, dass man einfach mal Public Advertising ausnutzt. Warum eigentlich auch nicht Werbung in diesem Internet, nicht die Geißel der Menschheit, plötzlich hätte sie einen Sinn, ja. Oh ja. Mein Gott.
Oder die Werbenetze der Suchmaschinenanbieter
oh Gott.
Aus. Ne? Es ist alles möglich. Wir mögen alle diese Überwachungsplattformen nicht, aber über diese Werbung könnte man sicherlich auch Informationen aller Art transportieren.
Zweifellos. Ich betrachte hier gerade die neuen Lebensformen, die sich über dir unter der Kellerdecke gebildet haben im Soundlab. Naja.
Ich gucke gerade, wie viele Beine sie haben.
Ja, wer weiß, genau. Also
mindestens 8.
Ja, dann ist ja gut. Dann sind sie irgendwie nützlich. Widerstand ist möglich oder so ähnlich. Anarchie ist machbar, Herr Nachbar, sagten so Leute. Irgendwas wird wahrscheinlich schon passieren. Ja, nach dem Krieg gab es natürlich diverse Legendenbildung und entsprechende Filme, die das entweder verharmlost oder verherrlicht haben, je nachdem. Es gab sogar Komödien, wo irgendwie es in Slapstick-Manier so die heimliche Kollaboration zwischen deutschen Besatzern und der lokalen Resistance irgendwie auf die Schippe genommen wurden, nach dem Motto, ja, okay, wir sind der Widerstand und ihr seid die Besatzer, wir sind aber jeweils nur zu dritten, außerdem ist hier nichts, was machen wir denn jetzt? Und dann passieren halt allerlei Unglücke und also es gab auch einen gewissen Galgenhumor darüber irgendwie.
Ja, tatsächlich.
Ist ja auch schwierig als Besatzer, nicht? Wenn du irgendwie so den lokalen Widerständler identifizierst hast, willst du vielleicht nicht den ganzen Tag Ärger haben, wenn du die Aussicht hast, noch jahrelang als Besatzer da rumzusitzen.
Das gab es tatsächlich auch im großen Stil. Tatsächlich sollte ja beim Abzug aus Paris zerstört werden.
Ja, es fand dann nicht statt.
Fand dann nicht statt, weil die Sprengung der Pariser Brücken hätte es unmöglich gemacht, Paris zu evakuieren. Und dann wollten sie doch lieber raus oder sich ergeben, statt zu sterben. Also die Besatzer zu überzeugen am Ende ist auch gute pazifistische Intention, aber du musst sie erstmal so weit kriegen, dass sie sagen, ja, wir stimmen dir zu.
Alles sehr schwierig.
Das ist alles sehr schwierig und
und nach dem Krieg geht der Mist ja weiter. Also das war ja namentlich in Frankreich ein jahrzehntelanges Tabu, was furchtbar beschwiegen wurde. Es mussten ja die Widerständler und die Kollaborateure und die nicht mitspielen durften, hinterher irgendwie wieder miteinander klarkommen in ihrer Kleinstadt in Mittelfrankreich, wo so richtig gar nichts los ist und wo sie den Rest ihres Lebens mit diesen Leuten verbringen müssen.
Das ist sicherlich ein großes Problem gewesen. Mhm.
Das wurde ja auch versucht aufzuarbeiten in Literatur, Film und so weiter, aber das war ein Riesenproblem. Also nicht nur in Frankreich, aber auch das muss man sich immer klar machen. Nur ist ja auch die Frage, in dem Fall brach, wie gesagt, ein Krieg aus, der nun hin und her ging, von dem niemand wusste, wie lange er dauern würde. Eine andere Geschichte ist möglicherweise, wenn sich irgendwie autoritäre Strukturen bilden, von denen man davon ausgehen muss, dass sie länger da sein werden. Sicherlich eine etwas andere Art von Widerstand dann.
Ja, das, wenn wir uns angucken, was da passiert ist, dann war es ja eine Mischung aus gut vorbereiteten, quasi anarchistischen lokalen Gruppen, die sich dann aber über eine zentrale Regierung synchronisiert haben. Also de Gaulle war eigentlich nicht mehr als ein Hub. Er hatte ja eigentlich bis auf die Amerikaner und Briten und ihre Kontakte zu ihnen hatte er eigentlich keine Macht. Er war nur die Stelle, wo Dinge und Informationen zusammenliefen bis zum D-Day.
Ja.
Man muss sich also im Klaren sein, selbst die anarchistischen Strukturen müssen einen Weg finden, sich zu synchronisieren. Und wenn die Franzosen die Briten nicht gehabt hätten und die Amerikaner nicht in den Krieg eingetreten wären, dann, keine Ahnung, wie lange sie in den Wäldern ausgehalten hätten. Das wäre düster gewesen. Das haben wir ja beim arabischen Frühling. Da ist niemand von außen zu Hilfe gekommen. Was dann zu der Beobachtung führt, eine Revolution braucht immer irgendwie einen verlorenen Krieg und du brauchst immer militärische Mittel, um am Ende die Besatzung zu überwinden. Also die Fälle, wo Besatzer wirklich gegangen sind, aus gutem Gewissen, weil sie ihr gutes Gewissen entdeckt haben, sind eher
selten, ja.
Ja, mir fällt eigentlich gerade nichts ein. Selbst die Engländer in Indien sind ja massiv mit Widerstand konfrontiert worden.
Ja, wobei das aber auch, was heißt Besatzer, die waren ja sozusagen Oberstruktur eines Feudalstaates, den sie sehr geschickt übernommen hatten. Das ist kompliziert. Da gibt es auch noch kulturelle Unterschiede, die nur noch auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Nee, in der Tat, das ist halt der Punkt. Man kann Dinge dann zur Not eben auch aussitzen, beziehungsweise sich so ein bisschen Widerstand und Opposition so als Staat einfach auch leisten. Man denke an die Sowjetunion, so von Solzhenitsyn bis Gorbatschow hat es eine geraume Weile gedauert, hätte auch noch länger dauern können.
Ne? Hätte auch noch länger dauern können. Sie waren nur irgendwie wirtschaftlich erschöpft.
Einmal das, nicht durch Wettrüsten, Misswirtschaft und ausufernde Korruption, das alles zusammen und, haut natürlich jede Wirtschaft um.
Und das Politbüro war so überaltert.
Ja. Ja, wie das dann eben so ist, nicht? Ist klar. Ne? Es kann ja niemand mehr so einfach zurücktreten, weil man nicht weiß, was dann mit einem passiert. Ne? So.
Genau, und das wäre ein eigenes Thema. Ne? Also das ist, aber gerade der französische Widerstand hatte ja die Unterstützung. Also wenn es möglich ist, Unterstützung von außen zu organisieren, ist es sicherlich auch absolut zielführend, das mit allen Kräften zu unterstützen. Aber wenn es nicht möglich ist, dann haben wir nicht wirklich die Beispiele, die gut ausgegangen sind.
Richtig, richtig. Und daneben, wie man es nun sehen mag, gibt es ja auch noch das Netz der persönlichen Beziehungen. Also wir bleiben hier beim Beispiel Frankreich. Natürlich wurde da gegenseitig auch was geleakt, weil es konnte ja schon sein, dass irgendwie ein Kommunist und der örtliche Kollaborateur zusammen zur Schule gegangen sind und dann so dieses Syndrom, na, die sind alle böse, aber natürlich nicht mein Kumpel Jean hier, sich dann Dinge erzählt haben und dann es noch ganz andere persönliche Konflikte und Gewissenskonflikte gegeben hat.
Ja.
Das ist ja auch gefährlich für so eine Widerstandsgruppe zweifellos. Also oder wenn Leute eben aufgrund von Familienbeziehungen oder was auch immer irgendwie erpressbar werden auf ganz neuen Wegen. Ist ja auch eine alte Geschichte irgendwie.
Genau, also die darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Also wenn man Widerstand propagiert, wie viel ist man selber bereit zu opfern und dann auch bitte die nähere Familie
mit einbeziehen
und die weiteren.
Eben und zwar auch zu opfern gegen den Willen der eigentlichen Opfer. Also das ist ja auch so eine Geschichte. Auch da wieder so das DDR-Beispiel, wenn die Staatssicherheit dringend jemand brauchte, der seine Wohnung zur Verfügung stellte, damit man den Nachbarn abhören konnte, dann hat man dem unter Umständen, wenn man ihn nicht irgendwie überzeugen könnte, auch nur gesagt, interessant, ja, sie haben zwei Kinder, sie wollen doch sicher, dass die mal eine gute Ausbildung kriegen. Also dann können wir sicher ins Geschäft kommen, so, ne? So versteckte Drohung halt so. Wie man das eben so macht. Ja.
Mit allen Möglichkeiten.
Richtig.
Medikamente verweigern,
ja.
Medikamente anbieten.
Genau. Du bestehst in deinem Studium nie wieder irgendeine Prüfung. Überlegst dir.
So. Wenn wir dieses Medikament aus dem Westen nicht besorgen, wirst du erblinden.
Ja, genau. Irgendwie sowas.
Und jeder sollte sich überlegen, bevor er so jemanden verurteilt, wie weit er bereit wäre zu gehen.
Ja, ja. Genau.
Und das muss man sich vorher überlegen.
Genau.
Und, das Beste ist, nie in diese Situation zu kommen, also den Faschismus zu bekämpfen, bevor er an der Macht ist.
In welcher Form auch immer er sich wohl zeigen mag. Das werden wir ja auch noch sehen. Wer weiß. Vielleicht werden wir es auch nicht sehen.
Ich hoffe nicht, dass wir es sehen werden, aber wenn wir es sehen.
Ja, wir alten Säcke, wer weiß. Wir spielen dann, ich denke immer an die drei Greise bei Asterix. Wo wir jetzt gerade bei Frankreich sind, gibt es immer so die drei Greise oder ist das nur in einem Asterix-Heft? Ich weiß gar nicht.
Asterix und die Korsen dann auch.
Ach so, ja, ist das bei denen? Ja, okay.
Ja, ja.
Wo immer so die 300-jährigen Opas das Weltgeschehen kommentieren, während sie auf der Bank sitzen. Genau. Daran musste ich immer denken, wenn ich die Bilder aus der Ukraine gesehen habe, von irgendwelchen Dörfern, so mitten an der Front, überall wird geschossen und dann sitzen so drei Omas irgendwie so vor Maschendrahtzaun und stricken und sagen, mal die, ja, hatten wir ja alle schon mal.
Das Normalität geht tatsächlich dann auch in großem Stil weiter und dann für die Zeit ist auch Kollaboration mit den Besatzern durchaus einträglich, muss man sagen.
Das kommt dann auch noch hinzu. Und die ganz Schlauen haben das dann auch tatsächlich noch so gemacht, dass sie offiziell kollaboriert haben und inoffiziell nicht und sich dann auch noch ihre Lebensversicherung gekauft haben für den Tag danach und
für
so.
Für beide Seiten gearbeitet.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Ja. Und hielten sich dabei für besonders schlau. Ja, so ist das eben mit dem Widerstand. Ich frage mich, Lehren für heute, naja, es ist schwierig, es ist wie immer mit Geschichte, nicht? Sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, sagen manche, ja, das mit dem Reimen ist manchmal auch ein bisschen schwierig, kommt halt auf die Rahmenbedingungen an, würde ich sagen.
Was sicherlich vom Marquis, was man lernen kann, ist, wie diese Organisationsform
aufgebaut wurde. Also hierarchisch, aber dann doch getrennt. On a need-to-know-basis, wie der Engländer sagt.
Genau, also mit
verteilten Geheimnissen.
Sehr dezentral, aber mit zentraler Synchronisation und irgendwann auch mit Steuerung. Dass es sehr viele Opfer kostet.
Ja, genau. Also das hat der Marquis auch einkalkuliert, ne? Ganz klar.
Das haben die auch einkalkuliert. Das führte dann auch dazu, im Zweifel, wenn du nur in den Zweifel kamst, dass du kollaboriert hattest,
warst du dran.
Wurdest du erschossen von den eigenen Leuten.
Genau.
Weil es weniger Leute gefährdet hat, als wenn, also ein False Positive
genau.
zu eliminieren, war weniger riskant, als jemanden laufen zu lassen, der kollaboriert hat und alle verraten. Das ist sehr unangenehm,
ja.
weil die Leute dann anfangen, sich alle sehr zu misstrauen.
Genau.
Das
wäre ja auch meine Abwehrstrategie als Besatzer natürlich, Misstrauen, so Fear, Uncertainty and Doubt, ne? So.
Das haben sie auch gemacht. Aber wenn die Leute sich wirklich kannten und auch aufeinander verlassen konnten, war das dann auch, wenn die Besatzer nicht wirklich so direkt in der Nähe waren, dass sie Zugriff hatten, war das dann auch relativ selten, aber es kam vor.
Krasse Sache. Ja, was denkst du? Haben wir es rund oder sollten wir noch ein bisschen erzählen, wie es denn heute so wäre mit moderner Technik und also, so?
Wir könnten jetzt noch mit Sibylle Berg weitermachen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Schlicht und ergreifend, weil sie das mehr oder weniger auch fortgesponnen hat.
In ihren, wie war das, Trilogie in zwei Bänden oder so ähnlich?
Genau, der dritte Teil der Trilogie kommt ja noch.
Genau, es fängt irgendwie an mit GRM, ne?
Gereim, und dann, genau, das ist diese.
Dann kommt RCE.
Genau.
Und die dritte, weiß man schon, wie die heißen wird?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie es schon gesagt, aber es ist noch nicht raus.
Müssen wir mal fragen.
Und bei GAM spielt sie das halt wirklich durch, dass eine Gruppe von
Hackern. Ich verlinke diese Bücher in den Shownotes, nicht?
Dass eine Gruppe von Hackern wirklich die Infrastruktur übernimmt. Sie hacken sich überall ein. Und dann am Ende demaskieren sie die Gesellschaft, sie legen alle diese schmutzigen Geheimnisse offen. Die Hacker sind auch eine sehr diverse Gruppe, die also man kennt sicherlich solche Personen, auch alle irgendwie neurodivers.
Ja, genau.
Und sind auch erfolgreich und am Ende passiert, nachdem sie alles offengelegt haben, im ersten Band eigentlich überhaupt nichts. Mhm. Alle Leute finden das lustig, dass da irgendwelche Politiker gedoxt werden oder ihre Skandale offengelegt werden, aber die Gesellschaft reagiert nicht. Mhm. Und dann im zweiten Teil, RCE, also wirklich Remote Code Execution, geht es dann weiter. Die selbe Hackergruppe ein paar Jahre später nutzt das alles aus, was sie gelernt haben und sind jetzt alle in irgendwelchen Consulting-Buden, Sicherheitsfirmen in der Regierung, haben also wirklich Zugriff auf kritische Infrastruktur und machen das Ganze nochmal. Und zwar so, dass es funktioniert. Ne? Sie übernehmen die Überwachungsnetze, sie leiten die Polizei um auf irgendwelche entfernten Schiffe. Und dann gelingt der Angriff auch. Das ist aber eher so dann schon satirisch, gibt es auch als Theaterstück. Wenn ihr das mal im Berliner Ensemble sehen könnt. Okay. Dauert 70 Minuten, ist sehr, sehr grell.
Ist das nur das erste Buch? Oder?
Das ist nur das zweite Buch.
Ach so, nur das zweite. Okay. Interessant.
Führt das dann tatsächlich weiter. Also da sind sie erfolgreich. Find die Idee sehr schön.
Ja.
Aber wir müssen uns da auch immer fragen, wie realistisch ist das? Ne? Weil nach dem, was natürlich auf der anderen Seite inzwischen auch keine Idioten mehr. Ne? Also wenn wir uns an so Gegner denken wie Palantir.
Ja, genau.
Ich habe jetzt keinen Zugriff auf irgendeine Palantir-Software und du Palantir dann fragst, gib mir mal alle Kandidaten, die einen Angriff auf die... Alle üblichen Verdächtigen, die einen Angriff auf die kritische Infrastruktur machen können, was dann Palantir für eine Liste ausspuckt.
Ja.
Und das heißt, die Gegner sind mächtiger geworden. Das war bei der Resistance noch so, bei den Funkern haben die dann trianguliert, das heißt, sie haben mit drei Messwagen versucht, eine Peilung durchzuführen und das war dann so ein Versteckspiel, wo die Leute dann auf Kirchtürmen saßen oder in irgendwelchen Scheunen und ihre Anlagen aufgebaut haben. Und heute ist die Frage, wie wir mit den Überwachungskameras, wie sichtbar sind wir eigentlich mit diesen Kameras? Sind wir eigentlich identifizierbar? Gerade vor ein paar Tagen gab es den Fall, dass das Sinaloa-Kartell in Mexiko die Überwachungskameras einer Stadt übernommen hat. Ich glaube, Mexico City war es sogar.
Oh ja, eine 10-Millionen-Stadt, okay.
Und dann haben sie ein Handy gehackt von einem FBI-Agenten. Und dann haben sie einfach geguckt, mit wem trifft sich eigentlich dieser FBI-Agent.
Ah, okay.
Und sie haben die Leute alle umgebracht.
Oh.
Das heißt, die Überwachungskamera...
Das heißt, die hatten, Moment mal, in der 10-Millionen-Stadt hatten, dann mussten die ja auch alle auswerten können. Hatten sie KI oder
das zumindest ein... ist eine spannende Frage, was das Kartell hat. Schlimmstenfalls hatten sie Zugriff auf sowas wie Palantir oder Palantir selbst. Ich glaube nicht, dass Palantir nur von Regierungsorganisationen eingesetzt wird. Vielleicht kommst du auch irgendwann mal in eine geklaute Version oder kriegst einen Zugang zu deren Cloud.
Ja, will ich das Land Hessen jetzt irgendwie gerade Palantir kaufen, einsetzen, sonst wie?
Ich bin, also
es ist... Vielleicht haben wir da ja Hörer, die uns, also falls ihr irgendwie ein paar Screenshots zu Palantir habt oder sonst irgendwie nicht...
oder einen Zugang an eine Version.
Oder gar einen Zugang an eine Version oder so, immer dankbar, nicht im Hackspace eures geringsten Misstrauens oder Podcasts, ja.
Weil diese Technologien, diese Gegenspionage-Technologien zu beherrschen, ist natürlich auch essentiell. Das wird ein Wettlauf werden. Die Kameras findet man ja alle über Shodan, auch kritische Infrastruktur.
Genau, Shodan ist so eine, muss man vielleicht erklären, ist eine Suchmaschine für, sagen wir mal, IoT-Geräte, Internet of Things im weitesten Sinne, also shodan.io, glaube ich, ne? Ja.
Genau, SHO, genau. Man kann dann auch regional auflösen, also ich glaube, Land ist das Kleinste, was es identifizieren kann. Und dann kann man fragen, hier, gib mir alle Geräte, die folgendes Protokoll sprechen in dieser Version. Und dann findest du alle falsch konfigurierten Server von bestimmten Typen.
Ja.
Und weil diese Kameras alle...
Man findet massenweise Überwachungskameras oder massenweise Fernwirkanlagen von irgendwelchen Stadtwerken, hatte ich mal gesucht, ja.
Genau. Mhm. Und dann hat man auch irgendwann Kraftwerksanlagen gesehen und die Bemerkung, es gab irgendwann einen Vortrag auf einem älteren Kongress. Der einzige Kommentar war, ich hoffe doch, dass das eine Übungsanlage ist. das heißt, man findet die Ports, die dann offen sind. Passwortschutz ist meistens Hersteller-Default. Und das geht auch für Kameras. Das heißt, man kann sich in einem Überwachungsstaat auch draufschalten auf die existierende Überwachungsinfrastruktur und sie für etwas völlig anderes.
Kann man damit Schabernack machen. Andererseits ist man eben nicht mehr wie damals in der Pariser Metro so weitgehend konspirativ unterwegs. Im Gegenteil, ich glaube, U-Bahnen sind somit das bestüberwachteste, der bestüberwachteste Raum, oder?
U-Bahn, Straßenverkehr, tatsächlich Autobahnen. Ich würde sagen, dass die...
Stimmt, anonym Autofahren ist auch gar nicht mehr so einfach.
Abgesehen davon, dass die Autos sowieso nur noch rollende Internetverbindungen sind.
Meine Ente nicht. Die hat zwei Dioden in der Lichtmaschine, sonst keine elektronische Bauteile so.
Und hier in Berlin die Supermärkte, es ist ja nicht nur Südkreuz, es ist im Grunde, wenn man hier in der Stadt unterwegs ist, jedes Ministerium, jede Synagoge, jeder Bau, jede Verkehrskreuzung, U-Bahn sowieso, also es ist fast nicht möglich, unerkannt.
Ja, das sind dann die Herausforderungen des Widerstands von heute, nicht?
Genau, statt irgendwie Papiere zu fälschen und Funk Verbindungen.
Ja, die E-Mail des eigenen Handys zu spoofen oder was auch immer, ja. Genau, oder die automatische Gesichtserkennung zu täuschen und festzustellen, dass da jemand ganz anderes rumläuft.
Für die automatische Gesichtserkennung gibt es tatsächlich Spaßmasken.
Ja, und Schminke und ich weiß nicht was alles. Ja, wie gut das hilft, weiß ich nicht.
In den Einwohnermeldeämtern gibt es jetzt Passautomaten, Passfotoautomaten, die zumindest gucken, ob dein Gesicht dreidimensional ist.
Ah, okay.
Sind von der Bundesdruckerei. Ich weiß nicht, ob man sich da mit der entsprechenden Maske nicht als Michael Gorbatschow fotografieren lassen kann.
Also wenn das ein Qualitätsprodukt der Bundesdruckerei ist, sind da sicherlich schon Sportsfreunde dabei, sich das doch mal anzusehen. Ja, auf der anderen Seite, was willst du mit einem Ausweis, wo du ein Foto von Gorbatschow drin hast? Und ich weiß noch früher, auf irgendeinem ganz ewig her seinen Kongress konnte man doch mal die Fingerabdrücke von Schäuble in seinen eigenen Pass tun oder so ähnlich. Die hatten doch Leute vom Club irgendwo geklaut von einem Glas oder so. Aber ich weiß gar nicht, das geht jedenfalls heute nicht mehr so einfach.
Richtig, ich glaube, dass diese Automaten haben sie gemacht, weil es irgendwann mal dieses, Morphing, diese Mischung von zwei Fotos gegeben hat.
Zwei oder beliebig vielen.
Beliebig vielen, wo du dann ein Dreiviertel von dir und ein Viertel von der Person, die du haben wolltest und bei oberflächlichem Betrachten war nicht klar, wer da vor dir steht, und daraufhin haben sie dann diese Automaten eingeführt. Ich weiß nicht, ob man das mit diesen Masken nicht wieder konterkarieren kann.
Schwer zu sagen. Also Biometrie sind ja nicht nur Gesichter, ne? Also
genau, aber
auch Gangbilder und Größen und
Gangbilder meines Wissens noch nicht
hier, aber in einer nahen Zukunft wird es das geben.
Ja, da ich sowieso immer einer der ganz wenigen Leute mit dem Fahrrad bin,
ja, nur über das. Dann wer weiß nicht, mal sehen, was mit irgendwelchen FFP2-Masken passiert und ob irgendwann die älteren Herrschaften wie wir alle unser Exoskelett haben, was dann wieder eine Signatur hat oder so.
Ja, also wir sind, wenn man uns sucht, sind wir identifizierbar, da müssen wir uns
genau.
Nichts vormachen.
Genau, also könnte eine gute Strategie sein, einfach offiziell der zu bleiben, der man ist und ansonsten was ganz anderes zu tun.
Genau. Tja. Und das ist dann einfach unterzutauchen in einer Masse, möglichst unauffällig zu sein.
Ja.
Zur Arbeit zu gehen und dann zu Hause hat man dann vielleicht noch den alten BSD-PC, der über ein VPN und so weiter.
Und so weiter und so weiter. Ja, genau. Alte Technik.
Gut.
Und das alte Röhrenfunkgerät und überhaupt so, ja. Und was ich, den alten Fernschreiber mit Hardware-Krypto und was man noch so alles sammelt. Jetzt haben wir wieder Ideen. Wofür sammeln Sie das eigentlich? Warum müssen wir in unserem Hackspace eigentlich 50 Kubikmeter alte Technik haben? Da muss man, jetzt kann man jetzt immer sagen, das ist für den Widerstand. Gute Idee.
Das ist für den Widerstand. Draußen sind unglaublich alte Geräte.
Genau. Stimmt.
In kritischer Infrastruktur.
In kritischer Infrastruktur, genau. Also wer nochmal den alten Router hat, der hat gewonnen. Und die Firmware von anno dazu mal und so. Stimmt.
Ich habe Dinge gesehen, die kritische Infrastruktur steuern. Die hatten Bandbreiten unterhalb von ISDN. Die Älteren unter uns erinnern sich.
Das ist
64 Kilobit.
Das ist ja auch nicht alles schlecht. Auf eine gewisse Art sorgt ja so richtig schmalbandige Verbindung auch für eine Art von Cybersicherheit. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht. Nicht die letzten westdeutschen Kernkraftwerke liefen ja auch auf irgendwelchen Steuerungsanlagen aus den 80er Jahren, die im Prinzip nicht renoviert worden waren. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schlecht finden soll.
Das ist zweischneidig. Irgendwann hast du keine Leute mehr, irgendwann kriegst du keine Ersatzteile mehr.
Genau.
Ich glaube, in Japan mustern sie gerade die Floppy-Disk aus. Das sind diese kleinen Scheiben. Ja,
diese kleinen Magnetscheiben, die eben noch floppy sind und nicht hart.
Ich habe die noch gesehen in der 8-Zoll-Version. Das ist also so ein großer Teller.
Okay, 8 Zoll kam vor 5,25 Zoll. Das ist dann schon Vintage Computing 2.5 mit der 8-Zoll-Diskette.
Ja, 5,25 und dann gab es die 3,5 Zoll.
Da haben wir schon 3 Zoll zwischendurch.
Dann waren die, irgendwann waren die beidseitig beschreibbar.
Genau. Ja, wir hatten ja nichts. Ja,
und wir haben damit, wir haben damit das Internet geschrieben.
Genau. Also so gesehen, ne, Widerstand ist machbar, Herr Nachbar und so, ne? Also auch mit alter komischer Technik, die niemand mehr kennt.
Kein Protokoll wird jemals verschwinden.
Das ist wie mit der Medientheorie, ja.
Was einmal da war, wird sich in irgendeiner Form wiederfinden. Und wenn es nur das Floppy-Symbol ist, um eine Datei zu speichern.
Stimmt, das 3D-gedruckte Ausdrucksymbol oder Speichersymbol eigentlich, genau.
Ja. Das ist
stimmt.
Und mit alter Technik lässt sich mit Sicherheit dann auch Kommunikation aufbauen. Also wenn auch Modem-Kommunikation.
Stimmt, ja. Oder wenn niemand mehr Baudet kann, dann kann man auch wieder fernschreiben über jede beliebige Leitung. Man braucht ja nichts weiter als Impuls dafür. Noch nicht mal Modulation.
Genau.
Tja, das wär's doch mal. Fernschreiben vom Widerstand. Thomas, haben wir noch ein interessantes Buch zum Lesen, außer Sibylle Bergs noch nicht fertige Trilogie?
Also eigentlich sind wir mit dem Thema Widerstand und Propaganda jetzt durch mit den letzten Podcasts. Und jetzt käme
Also ich werde die Hyperbandrauschen-Folge auch nochmal in irgendeiner Form verlinken und einbauen. Jetzt kommt Verrats noch nicht. Rechnen Sie mit dem Geilsten. Jetzt kommt etwas zu dem Thema, woran erkenne ich denn, wie weit wir eigentlich, wie soll ich sagen, schon gekommen sind in der großen Veränderung TM. Und wie das früher so war, als Leute dachten, dass diese unmittelbar bevorstünde.
Genau, und Informationstheorie und Gesellschaften.
Ja.
Was hat das eigentlich miteinander zu tun?
Ja, genau. Und was hat das mit damals zu tun? Und wie oft und wie früh gab es das eigentlich schon? Und
was sagt uns das für die Digitalisierung?
Genau, genau. Und wie das Schwierigste, wie schätzt man ein, wie soll ich sagen, in welchem Stadium man bereits angekommen ist oder noch nicht? Genau, das wird dann die nächste Folge. Thomas, vielen Dank. Das war eine gute Stunde schon mal zum Thema Widerstand für die jungen Leute und jede Menge Meandrieren und Abschweifen, so wie damals TM eigentlich sein soll. Es gibt noch jede Menge andere Dinge, die in der Mache sind in diesem Podcast. Das ist ja manchmal nicht ganz einfach. Ich verweise nochmal auf die Folge, ich glaube 101, mit der über 90-jährigen Dame, die so richtig von damals erzählte. So eine Kriegsende-Folge schulde ich euch auch noch. Ich wollte nur im Hinblick auf die alte Dame und anderen sagen, es ist halt nicht so einfach, wenn man, wie ich gerade, 4 Technikpioniere höheren Alters an einen Tisch kriegen will, um einen Podcast zu machen, dann ist die statistische Chance mit 2 Wochen Vorlauf, einen Termin zu finden, an dem alle gesund sind, ausrechenbar sehr gering. Diese Art Probleme gibt es gerade. Ja, so ist das eben in den alten Menschen. Bleibt uns gewogen, verbreitet diesen Podcast und den Feed und überhaupt alles. Feedback auf den üblichen Kanälen. Und ja, dann würde ich sagen, danke für heute und bis zum nächsten Mal. Euer Ajuvo. Danke, Thomas.
Danke euch allen. Danke dir.